Der Roman 100 Tage spielt mitten im Wahnsinn des Völkermords in Ruanda. Der Schweizer David tritt in Kigali seinen Dienst als Entwicklungshelfer an und wird in die Ereignisse gewissermaßen hineingezogen. Der Autor Lukas Berfuß ist bei uns im Studio. Herr Berfuß, Sie haben den Roman vor gut 10 Jahren geschrieben, aber das Buch liest sich wie ein Roman, der viele Gründe der Flüchtlingskrise ganz aktuell spiegelt. Auf dem Kontinent Afrika hat sich also wenig zum Positiven geändert, oder?
Ja, es gibt natürlich ein Problem bei diesem Begriff Afrika, weil Afrika ist sehr, sehr, sehr vielgestaltig und man wird eigentlich den Gegebenheiten und den Lebenswirklichkeiten der Menschen nicht gerecht, wenn man sie alle über einen Leisten schlägt. Es hat sich viel verändert in den letzten 10 Jahren. Ich könnte da jetzt eine ganze Liste machen. Ich weiß nicht, ob sich alles zum Guten verändert hat. Manches schon auch. Aber es ist natürlich so, die Widersprüche, die grundsätzlichen Aporien in unserer Welt, in unserer ungerechten Welt, die sind natürlich geblieben. Und sie werden deshalb natürlich dringlicher, weil wir heute unsere Welt nicht mehr abschotten können. Vor allem nicht die Information. Meine Freunde in Kamerun, im Tschad, die wissen über die letzten Einzelheiten Bescheid, wie es bei uns ist. Und deshalb leben wir eigentlich in einer globalisierten Welt. Die Welt ist globalisiert in der Information, der Wirtschaft. Einfach nicht politisch. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme, dass wir dort so eine ungleichzeitige Entwicklung haben. Und das bringt natürlich diese Verwerfungen in der internationalen Politik. Man muss auch sagen, dass die Menschen, die da an die Türen, an die Tore Europas klopfen, die werden so lange klopfen, bis es keinen Grund mehr gibt, ihre Länder zu verlassen.
Sie deuteten es bereits an, die Welt ist geteilt, darum geht es auch in Ihrem Buch 100 Tage. Da trifft der Schweizer mit seiner Schweizer Welt und auch der Schweizer Entwicklungshilfe und all was da hinter steht, die westliche Welt auf die afrikanische Welt. Und es kommt immer wieder zu unglaublich großen Missverständnissen. Das funktioniert nicht so einfach, dieses Schweizer Denken und die Schweizer Strukturen da auf das afrikanische Land zu übertragen. Die Kulturen schaffen es nicht, sich zu verstehen. Das ist ein großes Problem, oder?
Das ist sicher ein sehr großes Problem. Ich glaube, es gibt auch ein europäisches Verständnis, was Wissen ist. Und das Wissen das Wichtigste ist, dass wir also alles verstehen müssen und rational durchdenken, was diesen Kontinent betrifft. Und dabei verpasst man manchmal die Gelegenheit der Erfahrung zu leben. Und das geht natürlich nur durch Zeit. Und diese Zeit fehlt halt häufig. Und man hat es auch gesehen in Ruanda, da gab es ein ganz grundsätzliches Problem der Entwicklungshilfe, nämlich dass niemand die Landessprache gesprochen hat. Also die Europäer haben es einfach nicht geschafft, dieses sehr, sehr komplizierte Kinyarwanda in dieser kurzen Zeit zu lernen. Sie hielten es auch nicht für notwendig und auch nicht für effizient. Notwendig deshalb nicht, weil in Ruanda alle entweder noch Französisch oder Englisch sprechen. Und das andere ist, es war auch nicht effizient, weil nur ganz wenige Menschen diese Sprache sprechen und man blieb nicht so lange im Land. Und deshalb gab es zwei Wirklichkeiten. Es gab eine in Kinyarwanda und es gab eine auf Französisch oder auf Englisch. Und die Wirklichkeit in Kinyarwanda hat sich einfach immer mehr in Richtung Extremismus bewegt. Hat dazu geführt, dass die Politiker dort, die Lokalen, häufig zwei Reden hielten. Eine auf Kinyarwanda. Das war die extremistische, die völkermörderische, und eine auf Französisch, das war die ausgewogene für die internationale Gemeinschaft. Und ich glaube, das hätte ohnehin schief gehen müssen. Also wenn man nicht direkt in einen Kontakt treten kann mit der lokalen Bevölkerung, dann hat man eigentlich von Beginn weg verloren.
Und da reicht es auch nicht zu sagen, also rein ökonomisch zu denken, aber wir haben doch Millionen für Entwicklungshilfe ausgegeben. Das ist eines dieser Missverständnisse. Also die Schweiz, auch andere Länder des Westens natürlich auch, geben sehr viel Geld aus für Ruanda. Aber das allein nützt nichts. Also das kann nur ja vielleicht zur eigenen Beruhigung dienen. Wir haben doch Millionen dafür ausgegeben. Das allein reicht nicht, da Geld rieseln zu lassen, oder?
Nein, das wird natürlich niemals reichen. Es ist ein bisschen so, als würde man etwas mit einem Löffel geben, das man dann mit der großen Schaufel wieder wegnimmt. Ich meine, das Problem zum Beispiel, um nur eines zu nennen, der Landwirtschaftssubventionen, da können einfach die afrikanischen Bauern niemals konkurrieren damit. Die Sache ist nur, dass natürlich unsere Politiker hier von unseren Bauern gewählt werden und nicht von den Bauern in Nigeria oder in Kamerun. Und gleichzeitig sind natürlich diese Bauern durch unsere Politiker eigentlich sehr viel mehr betroffen als durch ihre eigenen Politiker. Und wenn wir die Wirtschaft globalisieren, müsste man auch diese Politik irgendwann mal globalisieren.
Aber wir haben gar keine Wahl zu entscheiden, die Wirtschaft zu globalisieren. Die hat sich schon selbst längst globalisiert. Ist das nicht so?
Ja, ich glaube auch, das ist passiert. Ich glaube nur, dass wir jetzt unsere politische und die gesetzgeberische Wirklichkeit in den nächsten Generationen, weil das wird ein langes Projekt sein, dieser globalisierten Wirtschaft anpassen müssen. Weil ich kann Ihnen ein anderes Beispiel nennen. Wenn meine Persönlichkeitsrechte in der Schweiz verletzt werden durch Facebook oder auf Twitter, dann ist der Gerichtsstand Palo Alto. Die schweizerische Polizei wird mir in dieser Sache nicht zu Hilfe kommen. Dann werde ich irgendwo im Silicon Valley meine Klage deponieren müssen. Und das ist natürlich kompliziert. Und so geht es mit ganz vielen Dingen, dass wir immer noch von einem Hoheitsgebiet ausgehen, eines Staates. Und das verschwindet eigentlich immer mehr. Und gerade in Afrika merkt man einfach die Folgen davon, weil die Leidtragenden, manchmal auch die Nutznießer der Politik, die wir hier betreiben, sind eben nicht nur wir hier, die wählen, sondern ist mittlerweile ein Großteil der Weltbevölkerung.
Sie waren selbst vor einigen Jahren in Afrika. Ist dort die Idee zu diesem Buch entstanden?
Nein, die ist, das hat eine ganz lange Geschichte. Es war so, dass ich in der dritten Klasse eine Projektwoche hatte mit meiner wunderschönen, vielgeliebten Lehrerin, Fräulein Bove, damals sagte man noch Fräulein, und die hat uns anhand eines Bilderbuches dieses Land Ruanda nahegebracht. Und wir haben Kalebassen geschnitzt und Brot gebacken. Und für mich war das eine sehr schöne Woche, die mir sehr lange in Erinnerung geblieben ist. Die Bilder, die mir dort gezeigt wurden, waren für mich die Bilder Afrikas überhaupt. Wenn ich an Afrika gedacht habe, in meiner Kindheit, dann dachte ich an dieses Ruanda aus dieser Projektwoche. Und dann war aber 1994 ein anderes Bild in den Medien, nämlich ein Bild des Völkermordes, des totalitären, des Krieges, der Massaker. Und das habe ich nicht zusammengebracht mit dem Bild aus meiner Schule. Weil es war schon so, dass Anfang der 80er Jahre, als ich in der dritten Klasse war, die Probleme in diesem Land riesig waren. Es gab eine Apartheid, es gab eine Diktatur, die Wirtschaft war eigentlich schon am Kollabieren, und von dem habe ich überhaupt nichts gehört in der Schule. Und ich wollte wissen, was es mit diesen beiden Bildern auf sich hat.
Und dann sind Sie nach Afrika.
Und dann bin ich auch in anderen Zusammenhängen, habe ich den afrikanischen Kontinent peu à peu kennengelernt und habe dann mit Recherchieren begonnen. Also habe dann 10 Jahre lang einfach gelesen und war in den Archiven und habe mich dann irgendwann mal an den Roman gesetzt.
Also David, dieser Held in Ihrem Buch, der verliert auch für sich sämtliche Gewissheiten. Also die Grundfesten seines Daseins, die werden da in Frage gestellt. Die Welt ist so ganz anders. Er wird auch mit dem Tod und mit dem Sterben ganz anders konfrontiert als in der behüteten Schweiz. Er erfährt, wie brüchig unsere Zivilisation ist. Ist Ihnen das während der Recherche auch so ergangen, während Sie für diesen Roman recherchiert haben oder in Afrika unterwegs waren?
Ja, das muss einem so ergehen, wenn man einen Schritt aus diesem Europa hinaus macht, dann fällt man einfach in diese Zwischenräume. Das ist unvermeidlich, ja, dass man sieht, dass es eine ungerechte Welt ist und dass es wahrscheinlich auch so ist, dass unsere Gerechtigkeit hier erkauft ist mit der Ungerechtigkeit anderen Orten. Ich denke gerade an dieses doch sehr heuchlerische Verhältnis, das wir mit den Ölstaaten haben, mit den Golfanrainerstaaten. Und das Öl, das uns 100 Jahre lang eigentlich erst diesen Fortschritt ermöglicht hat, dieser billige Rohstoff hat unsere Bildung ermöglicht, Ihre, meine. Wir sind alles Produkte dieses billigen Rohstoffes. Und dieser billige Rohstoff wird beinahe ausnahmslos in Länder abgebaut, die alle diese Gerechtigkeiten, die wir hier genießen, eben nicht haben. Und dass das eine offenbar ganz eng mit dem anderen zusammenhängt, das ist eigentlich unerträglich. Wenn man zu empfinden beginnt und zu denken beginnt, ist das eigentlich unerträglich. Und wir brauchen ganz viele Verdrängungsmechanismen, um das auszublenden.
Oder uns die Sachen auch ganz genau anzuschauen. Denn das ist die Voraussetzung, nichts zu vereinfachen, sondern zu erkennen, wie verzahnt das alles ist. Und das eben ist ja für viele Menschen viel zu kompliziert, sodass sie sich auf radikale Standpunkte zurückziehen.
Ja, natürlich. Ich habe neulich bei Primo Levi etwas gelesen. In seinem Buch «Ist das ein Mensch?», wo er seine Lagererfahrungen in Auschwitz beschreibt. Und dort gibt es diesen Begriff, dass man zwar schuldlos das Falsche tut, oder es ist nicht so, dass Sie oder ich oder die, wie wir aufgewachsen sind in dieser Zivilisation, irgendeine Schuld tragen an dieser Situation, an diesen Umständen. Aber trotzdem haben wir so etwas wie eine Verantwortung, diese Dinge zu begreifen und vielleicht eine Möglichkeit zu schaffen, dass wir sie auch überwinden können.
Also Sie schauen sicher auch immer noch auf Afrika, allein weil Sie sich so lange damit beschäftigt haben. Gibt es denn eigentlich einen Grund zur Hoffnung, wenn Sie da oder wenn wir auf Afrika schauen?
Es gibt immer Grund zur Hoffnung. Also Hoffnung ist etwas, was eigentlich keinen Grund braucht. Das liegt in uns angelegt und man muss nur die Kinder anschauen oder die Jugend. Also wenn man in ein afrikanisches Land reist, dann sieht man den Reichtum an dieser jugendlichen Menschen und man müsste ihnen einfach die Möglichkeit geben, diesen Reichtum auch umzusetzen.
Eine Frage muss ich doch noch loswerden. Ich habe jetzt in kurzer Zeit Ihre drei Romane gelesen, Haggard, Koala und auch 100 Tage. Das ist schon spannend, welche Rolle Tiere da immer wieder spielen. In Koala sowieso, Haggard hat auch mit Tieren zu tun. Und hier taucht auch wieder ein Bussard auf, der eine große Rolle spielt in 100 Tagen. Was sind da Tiere für Sie?
Tiere sind einfach diese anderen Gesellen, die unter uns wohnen, leben. Und von denen wir häufig so wenig wissen. Und wir haben so widersprüchliche Verhältnisse zu diesen Tieren. Auf der einen Seite umhegen wir sie und finden sie süß. Auf der anderen Seite töten wir sie eigentlich ziemlich ohne Skrupel. Wir haben ein ganz irrationales Verhältnis zu diesen Mitgeschöpfen und Mitbewohnern dieses Planeten. Und ich glaube, eine Gesellschaft lässt sich sehr gut verstehen anhand der Beziehungen, die wir zu unseren Tieren haben.
Vielen Dank, Lukas Bärfuß. 100 Tage, so heißt der Roman, der 1994 in Afrika spielt, genauer gesagt in Kigali, als dort der Bürgerkrieg das Land erschüttert. Ein unglaublich aktuelles Buch, das jeder lesen sollte, der über die Flüchtlingskrise mitredet. 100 Tage, das Buch ist im Waldstein Verlag erschienen, inzwischen auch als Taschenbuch und kostet 14 Euro. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.